Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, den ich euch und Ihnen heute mitgebracht habe, ist einer der wichtigsten Stellen in der Bibel. So wichtig, dass ein Martin Luther, als er das erste Mal das Neue Testament übersetzte, an den Rand der Bibel schrieb: Hier nun ist der Höhepunkt des Römerbriefes, ja, der ganzen Bibel. Warum ist dieser Text so ein Höhepunkt? Dieser Text, der funktioniert wie so eine Art Aussichtspunkt, auf den wir hinaufsteigen können und von dem aus wir das Wesen und das Handeln Gottes besser überblicken und verstehen können. Und das ist ganz, ganz zentral eben, gerade in Bezug auf die Frage, die heute eben auch unser Predigttitel ist: Warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Was ist der Grund dafür? Das ist eine Frage, da müssen wir sprachfähig sein, da müssen wir Antworten drauf haben, denn diese Frage, die wird ja immer wieder gestellt: Was ist das denn bitte für ein Gott, der da dieses grausame Geschehen akzeptiert hat? Warum musste Jesus da so furchtbar am Kreuz sterben? Wenn dieser Gott, sei er denn real, ja wirklich allmächtig und so liebevoll ist, kann er nicht Sünde einfach so aus sich heraus so frei vergeben? Und so wollen wir eben dieser Frage nachgehen, anhand dieses Wortes, anhand dieses Höhepunktes des Römerbriefs und der ganzen Bibel. Wir wollen hören auf Gottes Wort, Römer 3, die Verse 21 bis 26. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir danken dir für dieses dein Wort, das du uns heute Morgen gibst. Dieser Höhepunkt, wo wir sehen und erleben dürfen, Herr, dass du als Gott auf diese Erde gekommen bist, dass du alles gegeben hast, dein kostbares Blut, dass du das Sühnmittel geworden bist, Herr, dass du der Ort geworden bist, Herr, an dem Gott Gerechtigkeit gezeigt hat. Und damit wir das begreifen, Herr, dieser Text, der so manches von uns abverlangt, der schwierig, der herausfordernd ist, dafür brauchen wir deinen Segen. Und so wollen wir dich um diesen Segen bitten, Herr, alle miteinander, dass du uns durch dieses dein Wort, das heilig ist, das vollkommen ist, das irrtumslos ist, dass du dein Wort an unserem Leben segnen magst, an unserer Nachfolge, dass wir neu sehen, Herr, warum du am Kreuz sterben musstest. Amen. Liebe Gemeinde, drei Punkte, die ich euch und Ihnen gerne mitgeben möchte, warum Jesus eben am Kreuz sterben musste. Ein erstes, weil Gott so herrlich ist, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Ein zweites, weil Gott so gerecht ist, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Und ein drittes, weil Gott so gnädig ist, dass er Sündern wie dir und mir vergeben will. Ein erster Punkt, warum Jesus am Kreuz sterben musste, weil Gott so herrlich ist, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Liebe Gemeinde, hier in Römer 3,23 wird uns das Grundproblem aller Menschen deutlich gemacht. Also das Grundproblem, das alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten dieser Welt haben. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Das ist das Grundproblem. Und damit wir dieses Grundproblem jetzt erfassen, damit wir das verstehen können, müssen wir diesen zweiten Teil begreifen und vor Augen haben, was es heißt, dass wir eben nicht diese Herrlichkeit Gottes erreichen. Was es mit dieser Herrlichkeit Gottes auf sich hat. Und dafür müssen wir zurück an den Anfang des Römerbriefes. Da beschreibt der Paulus das nämlich. Da macht er das deutlich im ersten Kapitel. Da beschreibt er die Sünde in Kapitel 1, Vers 21 als, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Also Paulus macht deutlich, die Menschen, die kennen Gott, die können ihn ein Stück weit erfassen, seine Herrlichkeit, und bringen ihm keinen Dank. Und dann geht es weiter, Vers 23, und sie haben dann diese Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Ich breche das mal ein bisschen runter. Paulus sagt hier, wir können die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung erkennen. Die Herrlichkeit Gottes ist in der Schöpfung ersichtlich. Also wenn wir draußen rausgehen in die Natur, dann können wir die Herrlichkeit Gottes sehen bei gewaltigen Wasserfällen, bei süßen Katzenbabys, bei der Faszination des menschlichen Körpers. Da können wir überall die Herrlichkeit Gottes drin sehen. Und jeder, der jetzt reinschaut in diese Materie, diese Welt beobachtet, sieht diese Herrlichkeit eben und versteht, das kann unmöglich aus sich selbst herauskommen. Das ist nicht möglich, das geht praktisch gar nicht. Und anstatt, dass wir jetzt sagen, Gott, der du das gemacht hast, du bist so großartig, du bist so wunderbar, also genauso wie wir über ein Auto, das 500 PS hat oder ein Bild, das ein hervorragender Künstler entworfen hat, wo wir drüber staunen und sagen, das ist super, das ist großartig, anstatt Gott so auf diese Weise zu verherrlichen, gehen wir jetzt hin und sagen, da war gar kein Gott dahinter. Wir nehmen zwar Gott wahr, aber wir schätzen ihn nicht wert. Wir erkennen seine Herrlichkeit nicht an. Und dann geht es weiter in Kapitel 1, Vers 25. Wir Menschen haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht anstelle des Schöpfers. Also das sieht praktisch so aus, dass wir sagen, das ist alles für mich, das ist mein Leben, ich liebe dieses Leben und ich lebe dieses Leben, wie es mir gefällt, wie es mir passt, so wie ich Freude dran habe. Ich liebe dieses Leben und ich lebe es für mich. Und das ist das, was eben hier Paulus als Sünde bezeichnet. Das ist die Sünde, das Grundproblem aller Menschen. Gott im Leben nicht die Ehre zu geben, ihn nicht zu verherrlichen. All das zu sehen, was Gott getan und gemacht hat, aber sich selbst ins Zentrum zu stellen und zu sagen, das ist alles für mich. Da ist gar kein Gott dahinter. Das ist ungefähr so wie bei einer Statistenrolle. Kannst du dir vorstellen, stell dir mal vor, du hast deine Statistenrolle bei Hollywood gewonnen. Da ist diese eine Szene, du bist da jetzt in Hollywood und dann kommt diese Szene in diesem Film, du bist mit dabei, wo die Schauspieler, das ist ein großartiger Film, Bombenstory, und dann sind diese Schauspieler da in diesem Auto drin, fahren die Straße entlang und dann werden sie auf einmal langsamer und dann ist da diese Bushaltestelle, wo du stehst mit 20 anderen Leuten drin. Und dann bist du da zu sehen für den Bruchteil einer Sekunde. Und jetzt kannst du es gar nicht erwarten, bis dieser Film in die deutschen Kinos kommt und dann kommt er endlich raus. Und dann ist das so, dass du den ganzen Kinosaal buchst und alle Leute einlädst, die du kennst, alle Freunde und Verwandte und Menschen, die du gar nicht kennst, nur um diesen Film jetzt zu zeigen. Und dann bist du da drin, in diesem Film, mit den ganzen Leuten und dann weißt du ganz genau, diese Szene, wo du dran zu sehen bist, die kommt in Minute 64, ab Minute 60, da springst du auf, da bist du schon ganz heiß, du weißt, das kommt gleich, da ist diese Szene, da bin ich drin zu sehen und dann kommt diese Szene. Da werden diese Schauspieler dort entlang gefahren auf dieser Straße und dann bist du da für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen und dann sagst du, hier, da ist mein Hinterkopf. Und 200 Leute im Kinosaal fragen sich, ja und, wen interessiert's? Ihr Lieben, genau das ist das, was wir machen. Wir machen Gottes Film zu unserem Film. Wir machen Gottes Welt zu unserer Welt. Jedes Mal, wenn wir denken, wir verstünden dieses Leben besser, als Gott es tut. Ich kann besser entscheiden, wie ich lebe, was ich tue, als Gott. Das ist das, was Gott die Sünde nennt. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes wie im Garten Eden. Das ist ja genau dieses Prinzip, sein wollen wie Gott. Dieses selbstbestimmt leben zu wollen, unabhängig von Gott. Man sieht Gott, seine Herrlichkeit, aber schätzt diese nicht wert. Das ist Sünde. Sünde heißt, Gott nicht zu verherrlichen, nicht zu glauben, wie großartig, wie herrlich, wie vollkommen Gott ist. Und das ist das, was Vers 23 hier eben aussagt. Alle Menschen haben auf diese Weise gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Deswegen, was wir tun ist, wir schätzen alle anderen Dinge mehr wert als Gott, allen voran eben uns selbst, unser eigenes Leben. Und hier ist das Problem. Es ist eine Sache, wenn du das zu mir sagen würdest. Also es kann sein, dass du nach dem Gottesdienst auf mich zukommst, dass du sagst, Paul ist ja ganz nett gewesen mit der Predigt, aber du als Mensch bist mir egal. Wisst ihr, das wäre okay. Das wäre vielleicht jetzt nicht unbedingt der Start einer wunderbaren Freundschaft zwischen uns, aber das wäre verständlich, weil ich bin nicht so wichtig. Wenn wir es aber zu Gott sagen, dann haben wir ein Problem. Das ist ja das, was wir Majestätsbeleidigung nennen. Also, wenn du den Bundespräsidenten beleidigen würdest, dann würde das schwerer wiegen, als wenn du mich beleidigst. Und das ist ja so, dass der Ernst der Beleidigung zunimmt mit der Würde des Beleidigten. Und jetzt gibt es keine größere, keine höhere Würde in diesem gesamten Universum, als die Würde dessen, der diese Welt geschaffen hat, Gott selbst. Und doch gehen wir Menschen immer wieder hin und sagen, Gott, ich sehe das alles, ich nehme diese ganzen Dinge wahr, ich sehe deine Herrlichkeit, aber ich schätze dich nicht wert. Ich blende diese deine Herrlichkeit aus. Hier in Römer 3, 23 haben wir die Antwort. Der Gott der Bibel ist so herrlich, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Und wie schlimm diese Sünde ist, das macht Paulus auch im ersten Kapitel deutlich, wenn er dann die Folgen aufzeigt und Gott und sagt eben, da ist dieser Gott, der seinen Zorn vom Himmel her offenbaren wird über alle Gottlosigkeit, über alle Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist sein erster Grund, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Weil Gott so herrlich ist, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Ein zweiter Punkt, warum Jesus am Kreuz sterben musste, ist, weil Gott so gerecht ist, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Liebe Gemeinde, zahlreiche Menschen glauben ja, wenn dieser Gott real ist, wenn er die Liebe ist, dann wird er mich am Ende schon in den Himmel lassen. Das ist so der Irrglaube vieler Menschen. Doch warum funktioniert das nicht? Warum ist das nicht möglich? Es ist unvereinbar mit dem Wesen Gottes, dass er einfach über Sünde hinwegschaut. Dass er einfach sagt, es ist okay, wenn ich euch egal bin, wenn ihr mich in meiner Herrlichkeit nicht wertschätzt. Wisst ihr, das wäre ungefähr so, als würde ein Polizist einen Bankraub beobachten und nicht eingreifen. Oder ein Arzt hat so einen total verbluteten Menschen auf seinem OP-Tisch und sagt einfach, den behandle ich jetzt mal nicht. Das funktioniert nicht, das geht nicht, weil das Wesen eines Polizisten ist es ja, für Sicherheit zu sorgen, zu sagen, da muss ich eingreifen, dazu habe ich mich verpflichtet. Das entspricht meinem Wesen. Und das eines Arztes eben zu sagen, ich muss mich um die Kranken kümmern, ich muss da eingreifen, ich muss etwas tun. Und so ist das bei Gott ja auch. Gott ist gerecht in seinem Wesen. Er kann gar nicht anders, als Sünde zu bestrafen. Er muss gerecht handeln. Es würde alles in Frage stellen, was dieser ganzen Welt, was deinem und meinem Leben Sinn ergibt, was uns überhaupt existieren lässt, wenn Gott Sünde unbestraft lassen würde, wenn er Sünde einfach ignorieren würde, wenn er sagen würde, ihr als Menschen, ihr lebt so, als wäre ich egal, aber das ist okay, das spielt keine Rolle. Wenn er sagen würde, so wie ihr lebt, indem ihr meine Herrlichkeit, meine Heiligkeit, meine Gerechtigkeit, meine Vollkommenheit, dass ihr das alles ignoriert, all das, wodurch euer Leben überhaupt erst möglich ist, komm, das ist nicht so wichtig, das ist okay, dass ihr so lebt. Gott selbst ist der Inbegriff, die Definition dessen, was gut und gerecht ist. Er muss so handeln, er kann nicht wegschauen, wenn Menschen sündigen. Wenn Menschen durch ihr Handeln ausdrücken, Gott, du bist mir nicht so wichtig, du bist mir egal. Das Wesen Gottes, der Wert von Gottes Wesen, wird ja gerade dadurch deutlich, dass er gerecht handelt und nicht hinwegschaut über die Sünde und sie ungestraft lässt. Und hier liegt jetzt eine sehr selten gehörte Antwort auf die Frage, warum Gott seinen Sohn ans Kreuz genagelt hat, warum Jesus sterben musste, um ihm zu zeigen, ich bin gerecht. Das ist ja Paulus' Argumentation hier. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, dargestellt, Vers 25, als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Und da können wir uns natürlich jetzt die Frage stellen, ist das nicht ein bisschen extrem? Ich meine, dass Gott da jetzt so handeln muss, hätte er nicht irgendwie seine Gerechtigkeit auf andere Weise zeigen können? Ich meine, warum dieses blutige Opfer hier? Wäre das nicht anders gegangen? In diesem zweiten Teil von Vers 25 wird das deutlich. Ich zitiere einmal aus der Menge-Übersetzung, weil die das wunderbar deutlich macht, warum Jesus eben am Kreuz sterben musste, damit Gottes Gerechtigkeit dadurch deutlich wird. Da heißt es, weil die Sünden, die früher während der Zeiten der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben waren. Heißt, Auf dieser Erde wurde massiv viel gesündigt. Die Menschen haben immer wieder gegen einen absolut heiligen und gerechten Gott rebelliert, haben immer wieder Dinge getan, die Gott nicht die Ehre gegeben haben, haben ihn eben nicht wertgeschätzt, seine Herrlichkeit nicht anerkannt. Und Gott hat geduldig zugesehen und hat nichts getan. So, als wäre das alles nicht so schlimm. Und das lässt Gott dann im Alten Testament so aussehen, als wäre Gott nicht gerecht. Als würde Gott in seinem gerechten Wesen nicht gerecht handeln. Und jetzt kommt ein Punkt, da blicken immer wieder ganz, ganz viele verwundert auf. Da heißt es ja immer wieder, ja, der Gott im Alten Testament, das war so ein rachsüchtiger Gott, der hat alles nur kurz und klein gehauen. Ihr Lieben, das ist Blödsinn, das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis. Dann hat man den Gott der Bibel nicht verstanden, auch im Alten Testament nicht. Schaut, das Alte Testament der Bibel ist voll von Menschen, die Gott kennen, die seine Herrlichkeit sehen und immer wieder sündigen gegen diesen heiligen und gerechten Gott. Und Gott bestraft sie nicht. Stellt euch das mal vor. Die Urväter, Abraham, Isaak, Jakob, die lügen wie gedruckt. Ein David begeht Ehebruch, Mord gegen Uriah und Gott vergibt ihm. Das Volk Israel immer wieder am Sündigen, immer wieder am Rebellieren. Und Gott geht mit ihnen immer wieder Wege der Gnade. Gott vernichtet sie nicht. Und stellt euch das mal vor, diese Geschichte geht ja weiter bis heute. Bis heute sündigen wir ja. Allein hier in diesem Raum, allen voran ich, der hier auf dieser Kanzel stehe. Und wie wir sehen, wir sind alle quicklebendig. Wir sind nicht in der Hölle. Und das ist großartig, aber zutiefst ungerecht. Ich meine die Ehefrauen von Abraham, von Isaak, von Jakob, die Eltern von Uriah, die aber Millionen und Milliarden Menschen, die ganz, ganz viel Unrecht erleben mussten auf dieser Erde. Die können doch jetzt zu Recht die Frage stellen, und jetzt Gott, willst du einfach immer nur weiter zuschauen? Nehmen wir mal an, die führenden Köpfe einer großen Verbrecherbande würden heute von der GSG 9 festgenommen werden. Die werden jetzt festgenommen und ab morgen dann vor Gericht geführt und dann werden sie jetzt wochenlang verhört vor den Augen der Welt. Da werden die ganzen Schandtaten aufgedeckt, die ganzen Verbrechen, die sie begangen haben, all die Morde, die sie begangen haben, die ganzen Vergewaltigungen, all das wird aufgedeckt, bis man es nicht mehr erträgt, bis man es gar nicht mehr hören mag. Und am Ende dieser Beweisführung geht dann der Richter zu dieser Gruppe und gibt dem führenden Sprecher das Mikrofon und sagt, hier, habt ihr da noch etwas zu sagen? Und dann steht dieser führende Sprecher auf und sagt, tut uns leid. Na gut, sagt der Richter, dann macht das halt nicht wieder. Was würde jetzt am nächsten Tag in den internationalen Medien stehen? Das wäre ungerecht. Du hast deinen Job als Richter nicht richtig gemacht. Dein Job ist es, Gerechtigkeit zu üben und darin hast du elementar versagt. Ist das nicht das, was wir empfinden, wenn wir täglich die Zeitung lesen? Wenn wir das ganze Unrecht auf dieser Erde sehen? Oder auch das ganze Unrecht, das wir im eigenen Leben erleben, wo Menschen gegen uns eben sündigen, uns verletzen? Ist es nicht das, was wir empfinden, wenn wir bis hierhin das Alte Testament lesen? Dass wir uns diese Frage stellen, ja, wie kann Gott denn gerecht sein? Wenn er Sünden einfach immer wieder so aus dem Nichts heraus vergibt. Jetzt denken einige von euch natürlich, die die Bibel etwas besser kennen, naja, im Alten Testament mussten die Leute ja ihre Opfer bringen. Deswegen hat Gott dann vergeben. Aber wie kann Gott einem Mörder, einem Ehebrecher vergeben, nur aufgrund so ein paar Opfer, die sie gegeben haben? Kein Wunder, dass Gott selbst anschließend sagt, das Blut von Tieren, das kann die Sünde nicht sühnen. Das funktioniert nicht. Schaut, die Opfer im Alten Testament, die funktionierten ja im Prinzip wie eine Kreditkarte. Kennen wir alle, wir gehen heute tanken, fahren wieder weg, ohne zu bezahlen. Abgerechnet wird erst am Ende des Monats. So war das im Alten Testament ja auch. Da haben die Menschen Buße getan und das haben sie ausgedrückt eben durch die Opfer. Gott hat ihnen Vergebung zugesprochen, ohne dass bereits bezahlt wurde. Ja, Sünden hatten ihre Folge. Aber die Folge der Sünden, auch im Alten Testament, waren nicht die Strafe für Sünde. Ja, Gott schickte auch Gerichte, gar keine Frage. Aber in den meisten Fällen schickte er sie nicht. Und wenn er sie schickte, dann waren sie nie vollständig. Wenn wir die Richtsprüche im Alten Testament zusammenfassen würden, dann hätten wir am Ende nicht mehr als so ein kleines dünnes Heftlein. Und das ist nichts im Vergleich zu den Abermilliarden Sünden, die die Menschen im Verlauf der Zeit immer und immer wieder gegen diesen absolut heiligen, herrlichen und gerechten Gott getan haben. Das heißt, im ganzen Alten Testament, im Prinzip die ganze Geschichte mit der Menschheit, baut jetzt die immer größer werdendere Spannung auf und die Frage, die damit einhergeht, wann Gott wird endlich abgerechnet? Wann wird endlich für Sünden bezahlt, die du bereits längst vergeben hast? Wie kannst du Gott gerecht sein, wenn du offensichtlich immer noch nicht gerecht handelst? Und hier in Römer 3, 25 kommt die Antwort. In seiner Geduld hat Gott die Strafe für Sünde auf die lange Bank geschoben. Nicht unter den Teppich gekehrt. Er hat sie auf die lange Bank geschoben, weil er selbst geplant hat, diese Sünde zu bezahlen. Durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Gott hebt Strafe nicht auf, sondern legt sie einem anderen auf. Jesus Christus. Hier am Kreuz wird endlich abgerechnet. Und dann kommt der Vers 26. Gott hat Jesus als Sühnopfer hingestellt zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, also heißt freispricht, der des Glaubens an Jesus ist. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott die Sünden der Menschen richtet, die an ihn glauben. Heißt, wenn Gott im Alten Testament Menschen vergeben hat, einem Abraham, einem Isaak, einem Jakob, einem David, allen Menschen, die ihren Glauben durch die Buße zum Ausdruck gebracht haben, indem sie Opfer gebracht haben, dann deswegen, weil er vorausgeschaut hat auf das Kreuz. Und wenn er heute Menschen vergibt, wenn er uns heute vergibt, die wir immer und immer und immer noch sündigen, dann weil er jetzt zurückschaut, 2000 Jahre zurück, auf das, wo er selbst gezahlt hat. Es gab niemals, es gibt niemals und es wird niemals einen anderen Weg geben, auf dem Gott seine Gerechtigkeit zeigt und Sünden vergibt, als allein durch das Kreuz. Es gab im Alten Testament keinen anderen Weg und es wird auch in Zukunft keinen anderen geben. Es ist das Kreuz. Der Gott der Bibel ist so gerecht, dass er Sünde nicht ungestraft lassen kann. Damit haben wir jetzt von unserem Aussichtspunkt aus schon ein besseres, ein präziseres Bild über Gott erhalten, allerdings noch kein vollständiges. Und deswegen kommt noch ein dritter Punkt, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Weil Gott so gnädig ist, dass er Sündern wie dir und mir vergeben will. Und das ist jetzt der ganz, ganz große Vers hier, dieser Vers 24. Die Menschen, die an Jesus Christus glauben, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Liebe Gemeinde, der Gott der Bibel ist so herrlich, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Er ist so gerecht, dass er Sünde nicht einfach ungestraft lassen kann und er ist so gnädig, dass er Sündern wie dir und mir vergeben will. Am Kreuz wird endlich abgerechnet. Das ist der Ort, wo Gott gerecht und gnädig zugleich sein kann. Weil hier einerseits Strafe nicht ungestraft bleibt, sondern seinen Sohn trifft und er trotzdem uns frei kaufen kann, weil eben diese Schuld gesühnt wurde. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft von Ostern. Das, woran wir jetzt eben denken in dieser Passionszeit. Am Kreuz behandelt Gott seinen eigenen Sohn so, als hätte er jede einzelne deiner und meiner Sünden getan. Am Kreuz wird Jesus zur Lüge in Person, zur Ungerechtigkeit in Person, zum Ehebruch in Person, zum Hass in Person. So sieht Gott seinen eigenen Sohn, als hätte er jede einzelne Sünde getan. Dort trifft der heilige und gerechte Zorn Gottes seinen Sohn, sodass es mich und dich nicht mehr treffen muss. Aber das ist eine Aussage, die kennen wir so gut. Die trifft uns dann oft nicht mehr. Haben wir schon so oft gehört. Und dann hilft es vielleicht, dass wir nochmal neu drüber nachdenken, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Womöglich ist es wichtig, immer wieder neu über diese Verse nachzudenken. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum Jesus aussieht wie ein Feigling, als er dort ans Kreuz geht? Ich meine, das fängt ja an im Garten Gethsemane, wo er dort bitterlich weinend am Boden liegt und sagt, Gott, bitte, bitte, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, bitte lass mich diesen Kelch nicht trinken. Wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, warum sieht Jesus aus wie so ein Feigling? Und ein paar Kapitel später ein Stephanus, der erste Märtyrer, sieht aus wie so ein Held, der festen Blickes gen Himmel gerichtet auf Gott schaut und in den sicheren Tod geht. Warum sieht Jesus aus wie ein Feigling, als er dort am Kreuz hängt und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und tausend Märtyrer nach ihm, die Leute in den römischen Arenen, in der Reformationszeit, dort auf dem Scheiterhaufen, heute in den Konzentrationslagern dort in Nordkorea, die dort Lieder singend und betend in den Tod gehen und wissen, jetzt geht's richtig los, jetzt beginnt das eigene Leben, das eher eigentliche Leben, das, wofür ich immer gelebt habe. Hast du dir diese Frage mal gestellt, warum Jesus aussieht wie so ein Feigling und andere wie Helden? Der Grund ist, weil Jesus etwas zu fürchten hatte, was alle anderen nach ihm nicht zu fürchten hatten. Den Zorn Gottes. Das ist das, was Jesus fürchtete. Die körperlichen Leiden Jesu sind nicht das Besondere am Kreuz. Sie sind sicherlich äußerer Ausdruck dessen, was Jesus getragen hat. Aber viele nach ihm haben Ähnliches und Schlimmeres erlitten. Aufgrund ihres Glaubens. Sicherlich ist das ein Teil davon, aber Gott bestraft Menschen nicht in erster Linie für Sünde, indem er sie körperlich leiden lässt, sondern indem er seiner Geduld ein Ende setzt und dann das volle Ausmaß seines Zorns spüren lässt. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Hier ist das schrecklichste Ereignis der Weltgeschichte. Da ist der Inbegriff von Liebe, von Güte, von Freundlichkeit, Geduld und Sanftmut, der ans Kreuz genagelt wird. Wo der Zorn des lebendigen Gottes seinen eigenen Sohn trifft. Wisst ihr, wenn mein Vater mich schlagen würde, was er nicht tut, dann wäre das schmerzhaft. Aber weitaus schlimmer wäre es, wenn er mich verlassen würde. Wenn er mir durch sein Verhalten, durch sein Handeln zum Ausdruck geben würde, ich liebe dich nicht mehr. Ich empfinde Abscheu für dich, wenn ich an dich denke. Und wie viel tausendfach schlimmer ist es, dass Jesus jetzt dir aus einer vollkommenen ewigen Liebesbeziehung herauskommt und genau das zu befürchten hatte, dass der Zorn eines lebendigen Gottes ihn trifft, dass er nicht nur geschlagen wird. Und das ist das, was im Garten Gethsemane eben deutlich wird. Da drückt Jesus das hier aus. Da sagt er, Gott, bespuckt werden ist okay, gefoltert werden ist okay, getötet werden ist okay, aber bitte verlass mich nicht. Lass mich nicht deinen Zorn erleben. Lass mich nicht zum Sühnmittel werden, dass ein geballter, ein heiliger Zorn mich am Ende trifft. Das war seine Angst. Und das, ihr Lieben, dass er das getragen hat, das ist Gnade. Dass er gesagt hat, das nehme ich auf mich für uns. Das ist Gnade. Dass er mit dem jetzt hingeht und sagt, ich habe bezahlt und das kannst du nehmen. Das ist Gnade. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, diese schreckliche, furchtbare, grausame Erlösung, durch die Jesus Christus am Kreuz Sühnung wirkte. Das ist Gnade. Die Tatsache, dass Gott geduldig über Sünde hinwegsieht und nicht einfach eine Sinnflut nach der anderen schickt, wo Gott jedes Recht dazu hätte, sondern seinen eigenen Sohn eben für unsere Schuld opfert, dieses Opfer zeigt, wie sehr Gott will, dass Menschen wie du und ich gerettet werden. Gott ist nicht nur herrlich, er ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch so gnädig, dass er Sündern wie dir und mir vergeben will. Liebe Gemeinde, ich habe folgende Geschichte bereits einmal erzählt, aber weil sie diese Gnade eben so wunderbar deutlich macht, möchte ich das noch einmal erzählen von diesem wohlhabenden Engländer, der damals im 19. Jahrhundert, in der Mitte der 50er Jahre, nach Kalifornien auswanderte zu diesem großartigen Goldrausch. Der hat da richtig Kohle gemacht, der hat da richtig, richtig viel Geld mit nach Hause gebracht. Und als er wieder nach Hause gekommen ist, da ging er damals, wie das eben so üblich war, an einem dieser bekannten Sklavenmärkte dort in New Orleans vorbei. Und wie er dort drüber schlenderte und die ganzen Sklaven, die dort eben ja, zur Ausstellung standen und verkauft wurden, da schaute er dann irgendwann eine schwarze, schöne afrikanische Frau an, die auf einem Podest stand und beobachtete dann zwei Männer, die um diese Frau feilschten, die diese Frau unbedingt haben wollten. Und er hörte zu, wie diese Männer darüber sprachen, was sie mit dieser Frau alles machen würden, wenn sie diese Frau eben erwerben. Und zu ihrer Überraschung schloss dieser Engländer sich dann den beiden Bietenden an und bot sofort den Doppelten des zuletzt genannten Preises. Und der Auktionator, völlig überrascht, sagte, Moment, so viel hat noch nie jemand für eine Sklavin gezahlt. Und dann zahlt dieser Engländer eben, wollte dieser Frau von diesem Podest herunterholen und in diesem Moment, da spuckt diese Frau ihm ins Gesicht. Der Engländer etwas verwirrt, wischt den Speichel aus dem Gesicht und geht in einen anderen Stadtteil, in ein Haus, setzt sich an den Schreibtisch und schreibt dieser Frau dann eine Freilassungsurkunde. Und dort, wo er diese Freilassungsurkunde übergeben wollte, da spuckt sie ihm wieder ins Gesicht und der Engländer weiter verwirrt und sagt, Moment, verstehst du nicht, du bist jetzt frei, du kannst gehen. Und dann fragt diese Frau ganz ungläubig, Herr, stimmt es, dass sie mehr für mich gezahlt haben, als jemals für eine Sklavin gezahlt wurde, nur um mich jetzt frei zu lassen? Und dann sagt dieser Engländer ganz ruhig, ja, so ist es gewesen. Und dann bittet diese Frau ihn, Herr, darf ich für immer ihre Sklavin sein? Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Kommt zu Jesus, denn er hat nicht nur den doppelten Preis gezahlt, er hat alles gezahlt. Alles, was wir nie hätten zahlen können, umsonst, und das ist Gnade, das bietet er uns an. Das können wir nicht irgendwie verdienen, da können wir nicht irgendwie Dinge für leisten, indem wir sagen, ich arbeite da meine Sachen ab und dann bekomme ich. Nein, es ist umsonst. Das ist so großartig, umsonst. Dieses Wort umsonst steht auch in Johannes 15, Vers 25. Anderer Kontext, andere Situation. Da sagt Jesus, sie hassten mich ohne Grund. Genau dasselbe Wort, dieses umsonst. Das ist es. Wir haben Jesus nie einen Grund gegeben, um uns zu rechtfertigen. Wir haben ihm tausend und abermal tausend Gründe gegeben, um uns zu verdammen. Aber er bietet es uns an, umsonst. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Kostenlos. Und das dürfen wir annehmen. Und wir, die wir zu ihm gehören, die wir es angenommen haben, die dürfen über diese gewaltige Botschaft, warum Jesus am Kreuz sterben musste, die dürfen sagen, das hat er für mich getan. Für mich ist er am Kreuz gestorben. Für mich hat er den Zorn Gottes getragen. Für mich ist er diesen Weg gegangen und hat Gerechtigkeit gewirkt, hat die Voraussetzung geschaffen, dass Gott gerecht und gnädig zugleich sein kann. Und für alle, die es noch nicht angenommen haben, da darfst du wissen, bei dem Gekreuzigten, bei Jesus Christus selbst, können wir als Sünder Vergebung erfahren. Bei Jesus kannst du die Folgen eines Lebens, bei dem Gott dir egal war, wo du seine Herrlichkeit nicht wertgeschätzt hast, loswerden. Da bietet Gott dir an, dich für gerecht zu erklären, wenn du an ihn glaubst. Liebe Gemeinde, drei Punkte, die ich euch und Ihnen gerne mitgeben wollte zu dieser Frage. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Weil Gott so herrlich ist, dass es Sünde ist, ihn nicht wertzuschätzen. Aber auch, weil er so gerecht ist, dass er Sünde einfach nicht ungestraft lassen kann und vor allem, weil er so gnädig ist, dass er Sündern wie dir und mir vergeben will. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.